Wenn die menschliche Gier eine Farbe hätte, wäre es vermutlich Gold. Kaum etwas kann die hässlichste Eigenschaft der Menschen zum Vorschein bringen wie die Sucht nach dem glänzenden Edelmetall. Für Südamerika manifestiert sich diese Gier in einer fixen Idee, der Suche nach El Dorado, der Stadt aus Gold. Über Jahrhunderte durchkämmten Menschen den südamerikanischen Kontinent nach diesem sagenhaften Ort, der mal ein Tempel, mal eine Stadt im Dschungel oder im Wasser war. Wo die meist europäischen Schatzsucher durchgezogen, musste die indigene Bevölkerung leiden. Auch heute ist das nördliche Südamerika bei Goldsuchern noch beliebt, doch sind das nicht mehr spanische Conquistadores mit Pferden und Schwertern, sondern multinationale Bergbaukonglomerate. Ich spreche jetzt mit David Vollrath, der als Freiwilliger für ein Jahr in Peru ist und sich dort besonders mit den sozialökologischen Folgen des Bergbaus beschäftigt. Hallo David.
Hallo Johannes.
David, wie wichtig ist der Bergbau denn für Peru?
Der Bergbau ist wirtschaftlich sehr wichtig für Peru, da Peru immer noch ein Entwicklungsland ist, wie man so sagt, ein Land auf der Schwelle zur Industrialisierung. Und in diesem Rahmen spielen die Ressourcen, über die Peru reichhaltig verfügt, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also makroökonomisch gesehen sind die Rohstoffe, vor allem Kupfer und Zink, also Rohstoffe, die industriell weiterverarbeitet werden, aber auch andere wie Silber und Gold, sehr, sehr wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung Perus.
David, du hast dich besonders mit der Goldmine in Yanacocha beschäftigt. Was macht diese Mine so außergewöhnlich, dass ein Freiwilliger aus Deutschland anreist, um die sozial-ökologischen Folgen zu beobachten?
Da gibt es mehrere Komponenten, die diese Mine besonders wichtig oder außergewöhnlich machen und erscheinen lassen. Yanacocha ist die größte Goldmine Lateinamerikas und was den wirtschaftlichen Umsatz angeht, ist es sogar die größte Goldmine der Welt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Yanacocha die Initialzündung für den Bergbauboom in Peru war. Denn 1993, nach der großen wirtschaftlichen Flaute in den 80er Jahren in Peru, war das die erste große Direktinvestition, die diesen Bergbauboom in Peru auslöste. Das klingt jetzt erstmal alles ganz positiv und ganz schön, so für die wirtschaftlichen Verhältnisse in Peru. Allerdings gehen mit der Eröffnung dieser Mine und mit dem Ausbau dieser Mine erhebliche Probleme einher, die einerseits ökologisch gelagert sind und auf der anderen Seite sozial gelagert sind. Und zwar ist Yanacocha nicht nur die größte Goldmine der Welt, sondern auch der größte offene Tagebau der Welt, bei dem das sogenannte Cyanidverfahren eingesetzt wird, um mit diesem Cyanid das Metall, das Edelmetall aus dem Gestein zu extrahieren. Wie jeder weiß, ist Cyanid hochgefährlich, hochgiftig und hat erhebliche schädigende Einflüsse auf die Umwelt. Deswegen sind hier auch einige lokale Nichtregierungsorganisationen tätig, die sich eben dafür einsetzen, dass das Cyanid, was zum Abbau von Gold und Silber eingesetzt wird, in wesentlich geringeren Mengen eingesetzt wird und vor allem, dass es ein ökologisches Monitoring über diesen Einsatz von Cyanid gibt, die schädigenden Einflüsse auf die Umwelt hier in Caramaca überprüfen. Und ich arbeite für eine Umwelt- und Menschenrechtsorganisation hier in Caramaca im Norden Perus, die sich eben dafür einsetzt, dass sich das Unternehmen Yanacocha an ökologische Standards hält und vor allem den Einsatz von Cyanid in diesem offenen Tagebau transparent macht und überprüfbar macht.
Nun haben wir schon ansatzweise von den Problemen in den Bergbauunternehmen gehört. Ich habe aber immer wieder von sozial-ökologischen Folgen des Bergbaus gesprochen. Was sind denn so klassische Folgen, die ihr immer wieder in den Bergbauunternehmen in Peru beobachten könnt?
Wie gesagt, es gibt ökologische und soziale Probleme. Man kann diese beiden Probleme nicht auseinanderdividieren, sondern die gehören unmittelbar zusammen. Die größten Probleme, die sich sozial-ökologisch hier ergeben, ist erstens, dass wir, wie gesagt, von der größten Goldmine Lateinamerikas sprechen und von einem riesigen Tagebau, von einem riesigen offenen Tagebau. Du musst dir vorstellen, die Stadt Caramaca, in der ich gerade bin, hat 200.000 Einwohner ungefähr, ist also so groß wie Erfurt. Und in der Relation, die Mine Yanacocha, dieser offene Tagebau, ist dreimal so groß wie die Fläche Caramacas. Das heißt also, wir sprechen über ein riesiges Gebiet. Dieses Gebiet, bevor die Mine kam, war kein menschenleeres Gebiet, sondern dort lebten Menschen, dort lebten Bauern vor allem, denn Caramaca ist eine landwirtschaftlich geprägte Region. Bis heute sind noch 90% der Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt mit Landwirtschaft. Das bedeutet eben, dass es erstens zu einer großen Landkonkurrenz kam zwischen der Mine und den ansässigen Bauern, die letztendlich dadurch gelöst wurden, dass der Staat das Land an das Unternehmen verkauft hat und sich danach aus allen weiteren Verkaufsverhandlungen herausgehalten hat. Das heißt zum Beispiel auch, dass die Bauern nicht darüber informiert wurden, dass jetzt ein Unternehmen kommt auf ihr Land, um dort Gold abzubauen, sondern die Bauern haben das meistens erst festgestellt, wenn dann auf einmal die Bagger vor ihre Tür standen und angefangen haben zu graben. Das Land der Bauern wurde vom Staat an das Unternehmen verkauft und das Unternehmen musste das dann den Bauern mitteilen und hat dann den Bauern ein Angebot gemacht. Es kommt ein großes transnationales Unternehmen nach Caramaca und bietet den Bauern Geld für ihr Land an. Die Bauern denken natürlich, es ist eine Menge Geld, aber letztendlich waren es in den 90er Jahren meistens um die $30 pro Hektar Land. Das ist natürlich ein unvorstellbar niedriger Preis, aber für die Bauern erschien das, als wäre das eine Menge Geld und haben dann eben ohne große weitere Verhandlungen und vor allem ohne rechtliche oder informative Betreuung sind die in die Verhandlungen mit dem Unternehmen gegangen und haben dann halt ihr Land verscherbelt. Die Folgen waren dann, dass von dem bisschen Geld sich die Bauern kein neues Land kaufen konnten. Sie konnten keinen Neuanfang in der Stadt mit diesem wenigen Geld beginnen, was letztendlich zu einer ökonomischen Verarmung, weiteren Verarmung dieser Bauern führte, weil sie ihr Land verkauft haben, von dem sie lebten. Das war weg. Das bisschen Geld, was sie hatten, hielt auch nicht lange. Das bedeutet, dass viele dieser Bauern, die ihr Land an Yanacocha verkauften, einer sehr schwierigen Situation ausgesetzt waren. Diese Bauern hatten keine Hilfe, keine Lobby, die sie danach dann unterstützte. Und das ist zum Beispiel eine Aufgabe der Organisation, für die ich arbeite. Diese betreut die Bauern rechtlich und auch sozial, um mit den Folgen eben dieses Ausverkauf des Landes klarzukommen. Das ist das erste soziale Problem, was sich durch den Bergbau ergeben hat und noch weiter ergibt. Das zweite Problem ist das Wasserproblem. Wie ich schon erwähnte, ist Caramaca ein landwirtschaftlich geprägtes Gebiet, was unheimlich auf die Wasserressourcen angewiesen ist, die hier vorhanden sind. Caramaca liegt auf 3.000 bis 4.000 Metern Höhe in den Anden und die Wasserquellen befinden sich hier hauptsächlich in den höher gelegenen Regionen in den Bergen und genau dort sind eben die Gold- und Silbervorkommen gefunden worden. Das bedeutet, Yanacocha, das Unternehmen Yanacocha hat in den Quellgebieten der hiesigen Flüsse angefangen zu graben und hat den Bauern buchstäblich das Wasser abgegraben, was sie für ihre Landwirtschaft benötigen. Das heißt, neben der Konkurrenz um das Land kommt es auch zur Konkurrenz um die Wasserressourcen, die hier in Caramaca vorhanden sind. Es lässt sich feststellen, dass in den 17 Jahren, seit denen Yanacocha hier in Caramaca operiert, die Wasserquantität und die Wasserqualität erheblich abgenommen hat.
Du sprichst immer von transnationalen Bergbauunternehmen. Was habe ich mir unter einem transnationalen Bergbauunternehmen vorzustellen?
Transnationale Unternehmen im Allgemeinen sind nationale Unternehmen, die international operieren. Das heißt, die eine Muttergesellschaft in einem bestimmten Land haben und in anderen Ländern über Tochtergesellschaften produzieren. Da gibt es verschiedene. Die Bergbaubranche ist eine von diesen, in denen transnationale Unternehmen sehr weit verbreitet sind, weil eben die Ressourcen über die ganze Welt verteilt sind. Viele sagen, transnationale Unternehmen sind der Triebmotor der Globalisierung, weil eben mit diesen transnationalen Unternehmen auch Devisen in die weniger entwickelten Länder fließen, da die meisten transnationalen Unternehmen ihre Muttergesellschaften in den hochindustrialisierten Staaten haben. Wenn wir jetzt an dem konkreten Beispiel von Caramaca bleiben wollen, Da handelt es sich bei den transnationalen Bergbauunternehmen um hauptsächlich Unternehmen aus den USA und Europa, aber auch aus Südafrika und China. Am ganz konkreten Beispiel Yanacocha ist es so, dass Yanacocha ein Konglomerat aus drei verschiedenen Unternehmen ist. Der Hauptanteileigner mit einem Besitz von über 50% ist die Newmont Mining Corporation aus den USA. Des Weiteren sind beteiligt Buenaventura, das ist ein peruanisches Unternehmen, und mit 5% ist außerdem die Weltbank beteiligt. Das ist relativ typisch für transnationale Unternehmen, dass es ein Konglomerat aus mehreren Unternehmen ist, wobei aber ein Unternehmen meistens der Hauptanteilseigner ist und damit eigentlich auch das absolute Vetorecht hat, also die Unternehmensstrategie und die Unternehmenstaktik bestimmt.
Lass uns über die Arbeitsbedingungen in diesen Minen einmal sprechen. Hier in Europa, wenn ich Bilder aus Bergbau sehe, dann sind die Kumpels, sind dort sehr weiß angezogen, sehr ordentlich. Alles scheint sehr sauber. Der Bergbau scheint fast wie ein Chemielabor zu sein. Es ist nichts mehr von dieser Bergbauromantik da, die vielleicht früher noch herrschte mit dreckigen Stollen, mit Einsturzgefahr und so. Ist das mit Peru vergleichbar oder herrschen ganz andere Arbeitsbedingungen in Peru?
Das kommt darauf an, über welchen Bergbau wir sprechen. In Peru gibt es zwei verschiedene Bergbautypen und das eine ist der offizielle Bergbau und das andere ist der inoffizielle Bergbau. Beim offiziellen Bergbau, wie hier zum Beispiel in Caramaca mit dem Yanacocha, sind die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter sehr gut eigentlich. Bei Yanacocha reden wir über einen hochtechnisierten, hochmodernen Tagebau. Die Menschen, die für Yanacocha arbeiten, haben eigentlich ganz gute Arbeitsbedingungen, vor allem die hochspezialisierten und sehr gut ausgebildeten Ingenieure arbeiten unter sehr guten Bedingungen. Bei den gering ausgebildeten, prekär Angestellten arbeiten sie das schon ein bisschen anders aus. Da haben wir das Problem, dass die Arbeitsbedingungen, wenn sie für Yanacocha arbeiten, ganz gut sind. Allerdings haben sie keine sichere Arbeit. Das ist ein weiteres großes Problem, was soziale Verwerfungen in Caramaca mit sich bringt, weil eben ein Versprechen war, dass wenn diese großen transnationalen Bergbauunternehmen kommen, dass die eben auch Entwicklung mitbringen, vor allem Arbeit und Geld. Nun hat es sich aber so herausgestellt, dass weil dieser Bergbau eben so hochmodern und hochtechnisiert ist, dass man dafür gut ausgebildete Ingenieure braucht. Und da die Region Caramaca bildungsstrukturell nicht auf diesen Bergbau vorbereitet wurde, es letztendlich so kam, dass mit dem Bergbau auch die Arbeiter quasi importiert wurden nach Caramaca. Das heißt, die meisten Arbeiter und Arbeiterinnen, die für Yanacocha arbeiten, sind entweder ausländische Ingenieure oder Ingenieure aus Lima oder aus anderen Regionen Perus, so dass dieses Versprechen, dass der Bergbau auch Arbeit in der Region bringt, nicht gehalten wurde. Ein Versprechen des Unternehmens Yanacocha war Land für Arbeit. Das heißt, wenn die Bauern ihr Land an das Unternehmen verkaufen, wurde ihnen gleichzeitig Arbeit versprochen. Es hat sich dann aber so herausgestellt, dass diese Verträge, die dann das Unternehmen mit den Bauern abschloss, Zeitverträge waren und sehr viele Klauseln und sehr viel Kleingedrucktes hatten. Und es letztendlich so war, dass das Unternehmen die Bauern zwar anstellte, aber nicht länger als 3 Monate. Die Bauern verkauften ihr Land, freuten sich über die Arbeit, die sie bekamen, was natürlich auch den sozialen Status gehoben hat, wenn man für so ein großes Unternehmen arbeitet, was natürlich dann auch die Hoffnung auf mehr Einkommen für die Familie mit sich brachte. Diese wurden aber bitterlich enttäuscht, weil die Arbeiter alle nach 3 Monaten wieder entlassen wurden, um dann wiederum neue Bauern einzustellen, die dann später ihr Land verkauft hatten. Also somit wurden die Bauern, wenn man so will, vom Unternehmen nicht nur getäuscht, sondern letztendlich auch betrogen.
Wie haben denn die Bauern auf diese ungerechte Maßnahme reagiert? Gab es soziale Unruhen oder ist das alles eher klein geblieben?
Das ist in der Anfangsphase alles relativ klein geblieben. Also 1993 hat die Mine hier in Caramaca eröffnet. Und wie ich schon erwähnte, ist hier in Caramaca auf diesem Bergbau, der auf die Region zukommt und zukam, niemand vorbereitet worden. Also es gab keine Informationen, darüber, dass jetzt ein großes transnationales Unternehmen kommt. Also die Information gab es nicht, geschweige denn Information, was dieses Unternehmen dort vorhat, wie lange es bleiben will, in welchem Gebiet es operiert und so weiter und so fort. Deswegen waren die Bauern und die Menschen hier vor Ort relativ überrascht und überfordert mit der Situation. Also natürlich war erstmal die Euphorie relativ groß, dass diese Unternehmen der Region wirtschaftlichen Aufschwung bringen. Deswegen war die Anfangssituation relativ ruhig. Die einzigen, die am Anfang relativ sorgenvoll auf diese Entwicklung geschaut haben, waren Intellektuelle, vor allem aus dem kirchlichen Bereich. Der Gründer von Grofides, Marco Arana, war der Erste, der 1993 Proteste versuchte zu organisieren, Informationsveranstaltungen abhielt, während seiner Predigten in der Kirche vor den ökologischen und sozialen Folgen des Bergbaus warnte und der natürlich auch über seinen religiösen Status als Pfarrer sich ein ziemlich gutes, großes Gehör in der Bevölkerung verschaffen konnte. Was passierte war, dass 93, 94, als Marco Arana langsam Erfolg hatte und sich die Stimmung gegenüber dem Bergbau ein wenig mehr sensibilisierte und ein bisschen mehr kritischer wurde, setzte die Kirche, die offizielle Kirche in Peru, Marco Arana von seinem Posten ab und schickte ihn für eine Klausur, nennt man das wohl, also für ein theologisches Studium für 4 Jahre nach Rom und schnitt somit der langsam aufkeimenden zivilgesellschaftlichen Bewegung, die kritisch dem Bergbau gegenüberstand, den Kopf ab. So dass das Unternehmen eigentlich bis 1998, bis 1999 ohne nennenswerten zivilgesellschaftlichen Widerstand operieren konnte. Erstmals kam es 1999 zu größeren sozialen Ausschreitungen in Caramaca, als die ersten Studien bekannt wurden und die ersten Studien veröffentlicht wurden, dass wohl der Bergbau einen noch negativeren Einfluss auf die Wasserqualität und Quantität hat, als schon befürchtet wurde. Da kam es zu den ersten größeren Unruhen.
David, eine Frage, die sich mir bei dem Lesen deines Blogs im Internet gestellt hat. Ich habe dort eine sehr eigenartige Situation nachlesen dürfen. Du warst in La Oroya und musstest dort miterleben, wie sich die Wut der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie als auch der Gewerkschaften nicht etwa gegen die Unternehmer richtet, sondern gegen die Nichtregierungsorganisationen, die eigentlich ja den Arbeiterinnen und Arbeitern helfen wollen. Was war da in La Oroya passiert?
Das ist ein Phänomen, was sich in einigen Gebieten Perus beobachten lässt, dass je länger eine Mine operiert, sich die Bevölkerung in ihrer Meinung zur Mine spaltet. Die eine Hälfte der Bevölkerung befürwortet die Mine und die andere Bevölkerungshälfte warnt vor den Folgen, die auch berechtigt sind, also diese Warnung, weil La Oroya ist eine der weltweit am meisten kontaminierten Orte. In La Oroya sind 100% der Bevölkerung mit Schwermetallen vergiftet. Also da reden wir über Blei, über Kupfer, Zink und so weiter. Aber in La Oroya ist es eben auch so, dass von diesen 3000 Arbeitern, die dort in der Mine bzw. in der Metallhütte arbeiten, relativ viele Menschen direkt aus der Stadt sind. Das heißt, dass die Menschen von La Oroya ökonomisch von dem Unternehmen Doran in der Stadt abhängig sind. Doran ist auch wieder ein transnationales Unternehmen, ein US-amerikanisches transnationales Unternehmen. Und von diesen sind die Menschen eben ökonomisch abhängig, weil es der einzige große Arbeitgeber dort in der Region ist. Es ist auch wieder eine Stadt, die auf 3500 Metern liegt, wo es kaum andere ökonomische Alternativen gibt. Zumal diese Hütte bzw. die Mine schon seit 60, 70 Jahren dort existiert, die Umwelt und wie auch die Menschen dort hochgradig verschmutzt hat. Die Flüsse sind eine einzige braune Dreckbrühe mit Metallwerten, die ein Leben in den Flüssen und ein Leben mit den Flüssen in dieser Gegend eigentlich nicht mehr möglich machen. Das heißt, Landwirtschaft ist in La Oroya und in der Region um La Oroya einfach nicht möglich. Was wiederum bedeutet, dass eben die Menschen noch wesentlich abhängiger von der Mine und von dem Unternehmen sind. Diese Umweltverschmutzungen werden hauptsächlich von dieser Hütte und von der Mine dort verursacht. Und die sind so gravierend, dass selbst die peruanische Regierung, die normalerweise sehr, sehr passiv und sehr verhalten gegenüber transnationalen Unternehmen in Peru agiert, auf internationalen Druck und auf nationalen Druck in Peru reagiert hat und das Unternehmen zu Umweltauflagen verpflichtet hat, zu Minimalumweltauflagen verpflichtet hat. Und das Unternehmen weigert sich eben seit 10 Jahren, diese Minimalumweltauflagen umzusetzen. Der Staat hat dann sich immer wieder hinauszögern lassen, der Staat hat sich immer wieder hinhalten lassen vom Unternehmen, bis dann letztendlich 2009 auch der peruanischen Regierung die Geduld ausgegangen ist und sie gesagt hat, wir schließen jetzt Doran in La Oroya, bis die Umweltauflagen umgesetzt werden. Und seitdem ist das Unternehmen seit 10 Monaten geschlossen und die Arbeiter von Doran in La Oroya haben eben keine Arbeit mehr. Nun habe ich gedacht, als ich da gekommen bin, okay, die Arbeiter haben ja auch was davon und werden das auch befürworten, dass ihr Unternehmen die Umweltauflagen umsetzen muss, denn schließlich werden sie und ihre Familien ja auch von den giftigen Abgasen, die dort produziert werden, vergiftet. Zumal Studien bewiesen haben, wie gesagt, dass 100% der Bevölkerung mit Schwermetallen kontaminiert ist. Vor allem sind die Kinder betroffen, die meistens einen Wert von 40 Milligramm Blei pro Liter Blut aufweisen. Das heißt, eigentlich müssten die Arbeiter damit zufrieden sein, dass ihr Unternehmen diese Umweltauflagen umsetzen muss. Allerdings ist es so, dass seitdem die Mine geschlossen hat, nur noch 60% des Gehalts bezahlt werden. Der Gehalt in Peru für Arbeiter, vor allem für minder qualifizierte Arbeiter, sowieso relativ gering ist und den Arbeitern langsam die ökonomischen Reserven und damit auch die Geduld ausgeht und sie eine Wiedereröffnung der Mine einfordern vom Staat und vor allem Schuldige suchen für ihre derzeitige Situation. Und die glauben sie in den internationalen und den nationalen NGOs gefunden zu haben, die eben den Staat mit Studien unter Druck gesetzt haben, also mit Gesundheitsstudien über die ökologische Situation in La Oroya. Deswegen sind halt für die Arbeiter, die Nichtregierungsorganisationen, die nationalen, die internationalen, die Schuldigen an ihrer Situation, weil sie eben den peruanischen Staat dazu gezwungen haben, die Mine zu schließen, um die Umweltauflagen umzusetzen. Daran sehen eben die Arbeiter eine Verschwörung gegen sich selbst und es artet auch in, wie soll ich sagen, leicht xenophobe Paranoia aus, weil sie eben davon ausgehen, dass diese Nichtregierungsorganisationen von ausländischen Organisationen oder von Ausländern gesteuert sind, die der peruanischen Wirtschaft schaden wollen. Also es ist dann schon ein bisschen obskur, aber andererseits muss man eben sehen, dass diese Menschen relativ verzweifelt sind, weil ihre ökonomische Lebensgrundlage auf dem Spiel steht und sie eben sehr große Angst haben, dass die Mine nicht wieder eröffnet wird und sie ihre Jobs verlieren. Weil letztendlich ist der Schuldige eben das US-amerikanische Unternehmen La Oroya Doran, weil es sich eben weigert, diese Umweltauflagen umzusetzen, obwohl es Riesengewinne einfährt, obwohl sich der Unternehmensbesitzer in den USA eine Villa für 175 Millionen Dollar hat bauen lassen. Im Vergleich, die hätten diese Umweltauflagen, für das der peruanische Staat das Unternehmen verpflichtet hat, diese Umweltaufnahmen hätten 160 Millionen Dollar gekostet. Also so viel zu den Relationen. Und das Unternehmen weigert sich eben weiterhin, diese Umweltauflagen zu bezahlen, weil es angeblich das Unternehmen dann nicht mehr rentabel machen würde und sich das Unternehmen in der Wirtschaftskrise, in der weltweiten Wirtschaftskrise, eben diese Umweltauflagen nicht leisten kann.
Wie reagieren denn Presse und Politik auf diese wirklich beklagenswerten Zustände in Peru, in den peruanischen Bergbaudörfern und Bergbaugebieten?
Die lokale und die regionale Presse ist relativ pro Bergbau eingestellt. Das liegt einfach daran, dass die lokale und die regionale Presse natürlich auch erhebliche Probleme haben, sich zu finanzieren. Und da die Bergbauunternehmen eine Möglichkeit sehen, Einfluss auf die lokale und die regionale Presse auszuüben. Das heißt, Bergbauunternehmen bezahlen oftmals Journalisten oder Zeitungen, ihre Büros, ein kleines Gehalt dazu und so weiter und so fort. So dass man schon sagen kann, dass der Großteil der lokalen und regionalen Presse in den Bergbaugebieten dem Einfluss der Bergbauunternehmen unterliegt. Bei der nationalen Presse muss man das ein bisschen differenzieren. Da gibt es pro Bergbau eingestellte Presse, das sind meistens die konservativen Blätter, aber es gibt auch Zeitschriften und Zeitungen, die dem Bergbau relativ kritisch gegenüber eingestellt sind. Das sind meistens linke, linksliberale Blätter, wie zum Beispiel La Repubblica. Bei der Politik ist das anders gelagert. Die peruanische Regierung arbeitet Hand in Hand mit den transnationalen Bergbauunternehmen. Die Bergbaulobby ist unheimlich stark in Peru. Man kann eigentlich sagen, die Bergbaulobby macht ihre eigene Politik, denn es ist nicht unüblich, dass die Berater von peruanischen Ministern gleichzeitig bei Bergbauunternehmen angestellt sind. Das heißt, es gibt da eine Überschneidung und Vermischung der politischen und der ökonomischen Sphäre in Peru, die eigentlich relativ unglaublich ist, so dass man von einer Objektivität der peruanischen Regierung kaum sprechen kann. Ein anderes Beispiel ist, dass im letzten Jahr die peruanische Regierung ein Umweltministerium eingerichtet hat, wiederum auf internationalen Druck hin. Dieses Umweltministerium aber eigentlich eher ein Alibi-Ministerium ist, da es keinerlei Sanktionsmöglichkeiten hat, da es keinerlei Aufgaben hat, die in den Umweltschutzbereich fallen, die in den ökologischen Bereich fallen. Die Umweltschutzmaßnahmen, die Regelungen dazu, die fallen zum Beispiel in den Bereich des Bergbauministeriums, also in desselben Ministeriums, was eben auch mit den Bergbauunternehmen über die Konzession des Bergbaus verhandelt. Dieses Ministerium ist eben auch verantwortlich und für die Umweltauflagen, die die Unternehmen einzuhalten haben. Und da kann man sich ja vorstellen, was dabei rauskommt. Der jetzige Umweltminister, der eben diesem Alibi-Ministerium vorsteht, Antonio Brack, hat gleichzeitig eine Beraterfirma und diese Beraterfirma des peruanischen Umweltministers arbeitet direkt für die Mine Yanacocha hier in Caramaca und wird von der Mine Yanacocha bezahlt. Das führt dann zu solchen Anekdoten, dass Yanacocha ein Werbevideo hat, ein Werbevideo für die soziale und ökologische Verantwortlichkeit des Bergbauunternehmens Yanacocha. Und durch dieses Video führt als Moderator kein geringerer als der peruanische Umweltminister Antonio Brack. Die Grenzen zwischen der politischen und der ökonomischen Ebene und Sphäre sind hier in Peru fließend. Und so kannst du dir auch vorstellen, wie die Macht der Bergbauunternehmen hier in Peru gelagert ist und welchen politischen Einfluss sie haben.
Ich sprach mit David Vollrath, der zurzeit für die Organisation Welthaus in Peru ist. Sein Blog ist auch im Internet zu finden unter www.imnuinperu.com. Dort gibt es weitere Informationen zu seinen Themen und natürlich auch über seine Arbeit in Caramaca.